Aus aktuellem Anlass senden wir jetzt eine Sonderfolge zu Handelsblatt Crime. Es hat eine Entwicklung gegeben, die dann doch für viele überraschend ist. Es geht um die Cum-Ex-Fälle und vor allem um die führende Staatsanwältin dahinter. Also um die Person, die diese ganzen Fälle und vor allen Dingen auch die Aufklärung vorangetrieben hat. Es geht um Anne Brohrhilker. Den meisten von Ihnen wird der Name auf jeden Fall bekannt sein. Bei mir im Studio ist Sönke Iversen, der Leiter des Handelsblatt-Investigativteams. Mein Name ist Ina Karabas, ich bin Host von Handelsblatt Crime. Und wir steigen sofort ein. Lieber Sönke, was ist da passiert? Was ist los?
Ja, sehr überraschend ist was los. Anne Brohrhilker, Oberstaatsanwältin in Köln, hat um die Entlassung aus ihrem Dienstverhältnis gebeten, eine Bitte eingereicht, so nennt man das, also wenn du Beamtin bist, dann kannst du nicht einfach kündigen, dann musst du darum bitten, aus dem Verhältnis entlassen zu werden. Das würde sie gern zum 31. Mai, also schon sehr bald, geschehen haben lassen. Und am 1. Juni möchte sie dann anfangen bei ihrem neuen Arbeitgeber.
Das heißt, okay, das ist nicht ohne Grund passiert, sondern wir fangen direkt da an, wir fangen direkt hinten an. Wo will sie denn dann anfangen?
Sie möchte zur Finanzwende. Das ist eine Bürgerbewegung, könnte man sagen.
Die kennt man auch, wenn man sich mit Cum-Ex und mit Wirecard beschäftigt hat. Finanzwende.
Genau, ja. 2018 gegründet von dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Grünen, Gerhard Schick, der seinerseits seit vielen Jahren gegen die Cum-Ex-Täter aufklärt und kämpft und sich bemüht, dass da mehr Mittel eingesetzt wird, immer kritisiert hat, dass nicht schnell genug geschieht, dass es Mängel gibt und so weiter. Und die beiden kennen sich seit Jahren und nun arbeiten sie Seite an Seite oder möchten sie das tun.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Sie hören mich hier gerade überrascht, denn tatsächlich, um das jetzt kurz zeitlich einzuordnen, die Eilmeldung dazu ist vor ungefähr 15 Minuten gekommen. Diese Nachricht kannte ich auch noch nicht. Überrascht mich jetzt doch. Also die Oberstaatsanwältin geht zu Finanzwende, also wirklich auch ein hehrer Schritt. Ich meine, Finanzwende, die machen ja auch viel Arbeit, du hast es schon gesagt. Aber aus einem Beamtenverhältnis entlassen zu werden, mit all den Benefits, die da ja kommen, mit all den Aufgaben, das ist doch eher ein Schritt, den muss man sich, sagen wir mal, gut überlegt haben. Was glaubst du, was dahinter steckt?
Ja, das ist ein guter Punkt, Ina. Ich glaube, da muss man jetzt doch ein bisschen nachdenklich werden. Es ist ja nicht so wie, sagen wir mal, bei dem großen Mann, den Anne Brohrhilker jahrelang gejagt hat, dem Hanno Berger, als der um Entlassung aus seinem Beamtenverhältnis gebeten hat, ist er in eine Großkanzlei gegangen und hat da das X-fache verdient von dem, was er vorher verdient hat als Steuerbeamter. Hanno Berger war ja mal Steuerbeamter und ist dann auf die, sagen wir mal, dunkle Seite gegangen und später dann vielfacher Millionär geworden. Das gerade kann man bei Brohrhilker jetzt nicht beobachten. Sie geht nicht in die Privatwirtschaft, um, sagen wir mal, Steuertricksereien jetzt, was sie wahrscheinlich gut hätte machen können mit all dem Wissen, das sie inzwischen hat. Aber sie geht nicht auf die dunkle Seite, sondern sie geht auf eine ganz andere Seite. Ich kann gar nichts sagen über ihre Bezahlung bei der Finanzwende. Steht mir auch nicht zu. Aber man kann da, glaube ich, schon spüren, was das für ein Frust sein muss, wenn du aus dem, wie du sagst, sicheren, sehr sicheren Beamtenverhältnis auch hohen Beamtenverhältnis. Es ist ja nicht so, dass sie weiterhin die kleine Staatsanwältin gewesen wäre oder sein würde, die sie damals, also wir begleiten sie ja jetzt schon seit 10, 12 Jahren auf ihrem Weg. Damals als Staatsanwältin, als sie in Köln angefangen hat, war sie in einer ganz anderen Position. Inzwischen hat sie Dutzende von Anwälten unter sich, ist Hauptabteilungsleiterin einer eigens für sie gegründeten Hauptabteilung. Das hat sie sich ja in 10 Jahren alles erschaffen und nun geht sie.
Ja.
Und da muss man natürlich, stellt sich da eine Frage, warum? Und uns treibt jetzt die Sorge, reicht das alles nicht? Nach 10, 12 Jahren Ermittlungsarbeit geht die Chefin.
Also natürlich der erste Reflex, den ich hatte, war nachzufragen, was ich jetzt bei dir tue, ist, hat das was damit zu tun? Wir hatten auch darüber berichtet, dass es ja so Streitigkeiten innerhalb der Staatsanwaltschaft Köln gegeben hat. Da hat es auch so ein, ja, wenn man das sagen darf, so Mini-Justizskandal schon gegeben, weil sie eben entmachtet werden sollte. Dann gab es die überraschende Kehrtwende, sie soll doch nicht entmachtet werden. Da gibt es eine eigene Folge zu. Also wer sich da nochmal genau umhören möchte, der kann das da an der Stelle auf jeden Fall in unserer Podcast-Folge tun. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz zusammenfassen, Sönke, worum es da ging.
Ja, da ging es darum, dass ein neuer Justizminister kam und der ganz andere Schwerpunkte offenbar setzen wollte und meinte, also der hat Frau Brohilke auch Vorwürfe gemacht, sagte praktisch, dass sie die Sache nicht im Griff hätte. Also, obwohl wir nachher feststellen mussten, dass er gar nicht richtig wusste, worüber er sprach. Also das war schon sehr komisch, es sah nach einer Entmachtung aus, also es war ein Machtkampf zwischen einer Oberstaatsanwältin und dem Justizminister und normalerweise werden solche Kämpfe nicht vom Justizminister verloren. In diesem Fall hat sie sich durchgesetzt, sie hat dann plötzlich mehr Personal bekommen, blieb alleinige Leiterin und es war eigentlich ein Sieg, auf ganzer Linie sogar. Jetzt, ich weiß nicht, wie lange ist das her, ein halbes Jahr, ein Jahr ungefähr, jetzt geht sie.
Ja.
Und das verwirrt natürlich.
Genau, das verwirrt, das ist auf jeden Fall überraschend. Warum steht Anne Brohilke so im Fokus? Vielleicht auch das nochmal für diejenigen, die das nicht so verfolgt haben oder die Cum-Ex-Entwicklung nicht so verfolgt haben. Auch da gibt es natürlich eine Podcast-Folge zu. Aber auch da vielleicht nochmal einfach so zum Hintergrund. Ohne Anne Brohilke wäre die Cum-Ex-Steueraffäre, wo es um viele, viele Millionen Euro geht, die dem Staat vorenthalten wurden, weil Menschen beschlossen haben, sich Steuern doppelt zurückerstatten lassen. Die sind nicht an Schulen geflossen, die sind nicht an öffentliche Straßen und an öffentliche Infrastruktur und an Kindergärten und Ähnliches geflossen. Das hat Anne Brohilke gegen wirklich vehemente Widerstände aufgeklärt. Wir haben auch darüber berichtet, Hanno Berger, der immer als Drahtzieher, als Strippenzieher dabei gilt, den hat sie nicht nur vor Gericht, sondern auch im Endeffekt hinter Gittern gebracht. Wie geht's denn jetzt mit Cum-Ex weiter, Sönke? Was glaubst du?
Tja, das ist die große Frage. Sie sagt zweierlei. Einmal sagt sie, dass sie nicht glaubt, dass die Ermittlungen stocken werden. Sie spricht davon rund 30 Anwälten, die sich bei ihrer Staatsanwaltschaft jetzt damit beschäftigen. Die sind alle eingearbeitet und die werden das auch weiter tun. Aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, warum tut sie es denn nicht? Warum macht sie nicht weiter? Sie mit dem all dem Fachwissen, das sie jetzt in 10, 12 Jahren sich angeeignet hat und auch den Erfolgen, die sie ja verbucht hat. Du sagst, Hanno Berger ist verurteilt. Es sind etliche andere, also es sind alle verurteilt sogar, die sie angeklagt hat. Und das ist also ein Sieg nach dem anderen, den sie da eingefahren hat. Und all das hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass sie die nächsten 10 Jahre, und es werden sicher noch 10 Jahre werden, und wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt macht sie was anderes, jetzt wird sie, was auch immer, findet was Neues in ihrem Leben, aber sie will ja weiter an diesem Skandal arbeiten, nur jetzt aus anderer Position heraus. Und ich habe mal 2 Zitate mitgebracht, wie sie das begründet hat. Also sie sagt, ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Aber ich bin überhaupt nicht damit zufrieden, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und guten Kontakten. Und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz. So, das ist also ihr Befund. Auch nach 10 Jahren, nachdem sie immer mehr Mittel zur Verfügung gestellt hat. Wie kommt sie dazu? Wir haben das ja auch hier oft thematisiert, Herr Ina. Wir haben mehr als 100 Verfahren. Wir haben, ich glaube, 1500 oder 1700 Beschuldigte allein in Köln. Das kannst du ja auch runterrechnen. Wir haben mal versprochen bekommen vom Justizminister, dass Cum-Ex-Verfahren am Fließband laufen sollten. Da bei der extra eingerichteten Kammer am Landgericht Bonn, dass da ein Verfahren nach dem anderen. Aber ich muss auch sagen, im Moment stockt es ja. Ne? Wir berichten über das aktuelle Olearius-Verfahren, also die MM-Warburg-Bank in Hamburg, die aber in Bonn angeklagt ist, beziehungsweise deren Vertreter. Banken können natürlich nicht angeklagt werden, sondern nur Personen. Aber Fließband sehen wir nicht. Und wenn wir kein Fließband sehen, können wir auch kein Ende sehen bei einer so dermaßen großen Zahl von Beschuldigten.
Und man muss ja auch sagen, das hat natürlich auch tatsächlich eine politische Dimension und das ist ja auch das, wo Finanzwende sich ja auch eben hinwendet, auch mit den Aussagen. Wir haben jetzt gesehen, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP sich durchaus dem Kampf der Geldwäsche angenommen hat. Da soll jetzt ein Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität gegründet werden. Auch da haben wir im Handelsblatt dann allerdings drüber berichtet. Das geht dann allerdings den Ländern nicht weit genug, was der Bund da jetzt nun vorhat und so. Also man muss sagen, Thema erkannt, aber die Umsetzung, selbst jetzt politisch, ist offensichtlich durchaus schwierig.
Ja, sehr schwierig. Also können wir noch ein Zitat bringen und da sieht man die ganze Krux, wenn sie ihren Schritt erklären soll. Dann versucht sie das so, sie sagt, das sei, als wenn ein Arzt entscheidet, nicht mehr länger einzelne Kranke zu behandeln, sondern in die Forschung geht, um eine Therapie zu entwickeln, das Übel quasi an der Wurzel zu fassen. Also, die Frau beschäftigt sich jetzt seit 12 Jahren mit diesen Kranken. Und nach 12 Jahren als Oberärztin sozusagen sagt sie, sorry, ich gehe jetzt mal in die Forschung und gucke, ob wir das nicht anders anpacken sollen. All das mit laufenden Verjährungsfristen und dem ganzen Kladderadatsch, über den wir hier so viel schon gesprochen haben. Milliarden an Steuern, die da weggekommen sind. Ja, was soll ich sagen? Das ist kein guter Tag, würde ich sagen.
Das ist auf jeden Fall nein. Also ich meine, man muss an der Stelle allerdings sagen, für Frau Brohrhecker ist es hoffentlich ein guter Tag. Sie wird sich diesen Schritt gut überlegt haben und es sei natürlich das Beste für den Weg, den sie vor sich hat, gegönnt. Weil ja, du hast es gesagt, natürlich steigt sie jetzt aus laufenden Verfahren aus, die ihre Unterstützung durchaus weiterhin wahrscheinlich gebraucht hätten. Nichtsdestotrotz hat sie, glaube ich, und es gestehe mir jetzt gerade selber zu, das zu tun, eine wirklich ja auch tolle Leistungsbilanz hinter sich.
Absolut.
Sie hat wahnsinnig viel geleistet für das Cum-Ex-Verfahren, damit halt auch für die Finanzkriminalitätsbekämpfung am Standort in Deutschland. Sie wird es auch weiterhin tun, deswegen für Frau Brohrhecker ist es hoffentlich ein guter Tag. Für uns ist es eher einmal, glaube ich, den man wirklich, auch wenn man diesen Prozess so lange begleitet wie du und jetzt wie ich auch mittlerweile, schon einer, an dem man kurz schlucken muss.
Ja, auf jeden Fall. Also es bleiben doch sehr viele Fragezeichen. Wenn ich jetzt was Positives sagen soll, könnte ich vielleicht sagen, es hätte schlimmer kommen können. Wir haben auch schon über den Fall dieser Wuppertaler Steuerfahnder hier gesprochen, die auch frustriert waren, die auch über mangelnde Unterstützung sich beklagt haben. Die sind dann in die Privatwirtschaft gegangen. Von denen habe ich dann später angerufen, um ja tatsächlich ganz andere Belange sozusagen näher gebracht zu bekommen. Also die sind heute damit beschäftigt, halt das von der anderen Seite anzugehen, als Verteidiger von Leuten, die Steuerthemen haben, sage ich jetzt mal ganz offen. Das wird Frau Brohrhecker nicht machen. Wie gesagt, sie wird nicht versuchen, in Zukunft Milliardären dabei zu helfen, Steuern zu sparen.
Und sich selber dabei reich zu machen.
Genau, sondern sie ist weiter in diesem Kampf aktiv. Also ist kein ganz verlorener Tag, aber es ist doch, auch weil es so überraschend ist, ein bisschen ernüchternd.
Ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und ich glaube aber, wenn wir jetzt versuchen, da auch was Positives für uns rauszuziehen, worauf ich mich freue, ist, dass Frau Brohrhecker wahrscheinlich deutlich öffentlichkeitswirksamer auch über die Themen sprechen wird als jetzt. Es war ja so, dass wir immer wieder auch versucht haben, Frau Brohrhecker in diesen Podcast zu bekommen, beziehungsweise natürlich auch sonst für Berichterstattung zu sprechen. Aus guten Gründen hat sie aber natürlich als Staatsanwältin Medienanfragen häufig abgelehnt und das, obwohl sie ja auch international, das hört man natürlich auch in der Folge über Anne Brohrhecker, wirklich als eine der mächtigsten Frauen in Deutschland gilt, hat sie abgelehnt. Ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir sie einladen werden in diesen Podcast, in der Hoffnung, dass sie dann auch
das
zuhört.
Ja.
Frau Breuecker, wenn Sie jetzt zuhören sollten, fühlen Sie sich eingeladen. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie kommen. Und genau, sie wird ihr Wissen mitbringen. Sie wird auch ein bisschen mehr erzählen können, als sie es vorher konnte. Und ich glaube auch, dass es genau das macht, was sie ja wahrscheinlich auch wollte, dass das dazu zur Aufklärung beitragen wird. Und das ist dann wiederum gut für uns alle.
Wenn es so kommt, dann wäre es toll. Also die Frau, es gibt niemanden auf der Welt, der so viel über Cum-Ex weiß wie Frau Breuecker, außer vielleicht Herrn Hannover, aber der möchte nicht freisprechen, der sitzt in der Gitter. Also ja, vielleicht ist es das, was auf das wir uns freuen können, dass wir da noch bessere Einblicke bekommen, als wir sie bisher hatten.
Und wir
aber ich glaube so ein bisschen, ich habe mir gedacht, was denken jetzt die 1700 Beschuldigten? Ich glaube, die sind nicht ganz unglücklich mit dem heutigen Tag.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Man soll niemandem was Schlechtes wünschen, tun wir denen natürlich auch nicht. Aber wir hoffen uns und dem deutschen Steuerzahler, dass die Aufklärung auf jeden Fall weitergeht. Und wir werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mitnehmen. Natürlich bei allem, was wir noch zur Aufklärung beitragen können und was wir hören und mit wem wir sprechen werden. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei dieser Sonderfolge von Handelsblatt Crime am heutigen Tag zugehört haben oder vielleicht auch an einem der nächsten Tage. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei Florian Pape und Christian Heinemann für die spontane Produktion dieser Folge. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen erstmal noch einen schönen Tag und eine gute Woche.